Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und es steht an, der große Preis von Japan, ja, der nächste Traditions-Grand Prix. Und ihr fragt euch sicherlich so, hä, was, wie denn jetzt Japan im April? Ja, ja, das ist ein Teil dieser Kalenderveränderungen, die vorgenommen worden sind. Logistische Gründe, weil der Weg aus Australien nach Japan jetzt nicht der allergrößte ist. Und natürlich auch, um ein bisschen dem Wetter zu entfliehen. Was bekommen wir wahrscheinlich wieder? Regen. Naja, gut, sei es drum. Wenn du im Herbst oder Frühling in Japan fährst, ist halt die Gefahr beide Male da, aber wir freuen uns auf erneut früh aufstehen und ich freue mich jetzt vor allem erstmal auf einen tollen Podcast mit meinem Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ich hoffe, du und ihr alle da draußen hattet schöne Ostertage, habt das euch schön gemütlich gemacht zu Hause im Hause Lewandowski?
Ja, ich habe ja einen 4-jährigen Sohn, das heißt, es wurde versteckt, es wurde gefunden, es wurde gejubelt. War wirklich sehr, sehr schön. Also muss ich sagen, da macht Ostern auch als Erwachsener wieder Spaß.
All das, was man bei Alpinen so gerne will, ne? Versteckt zu jubeln. Naja.
Ja.
Die haben nicht aus, dass ich das direkt mal reinbringe. Ja, also zuallererst natürlich erstmal vielen, vielen Dank für das sehr diverse Feedback für die Ausgabe letzte Woche. Also ich glaube, das war eine der erfolgreichsten Ausgaben der letzten Monate tatsächlich. Also in Abrufzahlen war das herausragend. Und wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen und sehr, sehr viel kontroverses Feedback. Und genauso soll es ja auch mal sein. Es soll ja auch mal kontrovers sein, denn wenn zwei Freunde über die Formel 1 quatschen, dann wird es halt auch mal kontrovers und auch mal ein bisschen derber. Den einen hat es gefallen, dem anderen nicht so sehr, aber das haben wir alles mit Wohlwollen aufgenommen tatsächlich. Und wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und ja, euer Feedback zur Ausgabe auch da lasst. Und Dennis, ich will jetzt erstmal was auflösen. Und zwar habe ich ja bei Spotify, das kann man ja jetzt machen, ja, so eine tolle Umfrage gestartet. Ja. Und da haben wir ja gefragt, ob die Leute sich vorstellen können, Max Verstappen und Fernando Alonso zusammen in einem Team zu haben. Und da fand ich die Antworten, die uns gegeben worden sind auf die Umfrage, schon sehr interessant. Ich habe gefragt, so ja, geht auch mit Max? Nein, nur ohne Max oder wird gar nicht erst passieren? Die meisten von euch sind der Überzeugung, es wird gar nicht erst passieren. 46% sind dann nämlich der Meinung. 34% sagen, es geht auch mit Max Verstappen. Und 18% sagen, naja, geht nur ohne Max. Tja, hat sich dann nach einer Woche bei dir was geändert? Also Verstappen und Alonso in einem Team bei Red Bull, kannst du es dir vorstellen?
Vorstellen könnte ich es mir absolut, wäre tatsächlich sogar eine meiner Wunschvorstellungen. Ob es dann realistisch umgesetzt wird, ich weiß nicht. Ich habe heute mit dem allseits bekannten Tom F1 Supreme, den kennen wir ja aus den Formel1.de-Chats, erstmal liebe Grüße, auch noch ein bisschen drüber philosophiert. Ich weiß nicht, ich kann mir persönlich einen Red Bull ohne Max Verstappen irgendwie auch noch nicht vorstellen. Also es fällt mir schwer. Zusammen mit Alonso fände ich wirklich mega. Weiß aber auch nicht, ob das sich Red Bull wirklich antun würde, weil Alonso ja schon ein schwerer Charakter ist und das, glaube ich, auch schwer zu moderieren wäre. Sehe ich bis jetzt tatsächlich nicht so wirklich realistisch. Wie sind da so deine Gefühle, deine Infos vielleicht auch?
Also ich glaube, da muss noch einiges passieren, damit das überhaupt passiert. Also er wird Max Verstappen Red Bull verlassen und dann wird halt ein Plätzchen frei für Fernando Alonso. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie zusammen bei Red Bull fahren werden. Also wenn Verstappen bleibt, dann wird es keinen Alpha-Player neben ihm geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das deckt sich auch mit dem, was so grundsätzlich ja auch in Gesprächen rübergekommen ist, wenn wir mit Dr. Helmut Marko gesprochen haben. Da glaube ich, wird ein bisschen mehr Wunschgedanke reingebracht, aber ich sage ja selber, sag niemals nie in der Formel 1 und Teil unserer News-Sektion heute ist auch, und damit können wir dann einfach mal anfangen, dass vielleicht ein Puzzleteil, weswegen Max Verstappen Red Bull verlassen könnte, Red Bull selber verlässt, und zwar Adrian Newey. Der Aerodynamik-Papst der Formel 1 sucht sich vielleicht bald ein neues Ziel. Vor kurzem wurde ja darüber gesprochen, dass Ferrari sehr an ihm baggern soll, für die nächste Autogeneration dann auch seine Ideen mit reinzubringen. Er selber hat ja auch immer gesagt, Ferrari und Lewis Hamilton, das wären zwei Komponenten. Wenn das passt, dann könnte es passen. Jetzt ist was Neues aufgekommen und da gibt es ja diverse Gerüchte, wie es bei Aston Martin weitergeht, nämlich, dass Lawrence Stroll, der Chef von Aston Martin, Adrian Newey, nach Silverstone locken möchte. Von Milton Keynes nach Silverstone rein zu Aston Martin, und das wäre natürlich eine absolute Sensation. Die Kollegen von motorsport.com Italien haben das berichtet, dass man da ordentlich am Baggern ist. Und das wäre Teil einer großen Offensive, die man dort startet, die eventuell dann sogar damit ja kulminiert, dass, das ist natürlich das ganz weit gegriffene, vielleicht dieses Aston Martin-Team komplett an Saudi-Arabien geht, an den saudi-arabischen Staatsfonds verkauft wird und man da versucht, ein Superteam aufzubauen, denn dann ist Geld gar kein Thema mehr. Da wurde auch schon Max Verstappen mit ins Spiel gebracht, dass man vielleicht Newey und Verstappen gemeinsam zu Aston Martin holen sollte. Ja, ich finde ja, Dennis, ein Indiz dafür, dass da was dran ist, dran sein könnte, daran, dass Adrian Newey vielleicht selber nochmal die neue Herausforderung suchen möchte, weil ja nicht ganz klar ist, wie dieses Verhältnis zu Christian Horner, der immer noch zwei Ermittlungsverfahren gegen sich laufen hat, wegen der Geschichte mit der persönlichen Assistentin, der ehemaligen persönlichen Assistentin. Wenn jetzt so viele Facetten zusammenkommen, zeigt das einmal mehr, wie zerrüttet das Ganze ist, dass eben auch einer wie Adrian Newey sich vielleicht jetzt nochmal sagt, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, nochmal ein neues Projekt zu starten, ein neues Projekt erfolgreich zu machen und gleichzeitig aber auch aus dem aktuellen Konstrukt rauskomme, dann suche ich vielleicht den Ausweg, und dann wäre vielleicht ein Plätzchen für Fernando Alonso frei, weil sich dann auch Max Verstappen denken wird, nö, also wenn Adrian Newey geht, dann sehe ich jetzt hier auch nicht noch irgendwie weitere Möglichkeiten, dass das Ganze nach vorne geht.
Ja, wäre natürlich ein absoluter Kracher. Ich glaube, dass Adrian Newey schon sehr, sehr großen Anteil, auch wenn ich glaube, Christian Horner war es sogar, der das mal versucht hat, so ein bisschen zu revidieren in der Vergangenheit, einen riesen Anteil daran hat. Und man merkt ja auch, dass seine Zöglinge und Leute, die mit ihm gearbeitet haben in anderen Teams, auch immer Aufwind gebracht haben. Wäre ein Riesending. Ich glaube auch, du hast es gerade angesprochen, diese Saudi-Arabien-Konstellation, die da im Hintergrund vielleicht mitschwebt jetzt bei Aston Martin. Das wäre auch was, wo ich Newey und Verstappen tatsächlich sehen würde, weil ich glaube, dass die beiden vom Typ her so eingestellt sind, dass sie das Sportliche sehen und vielleicht auch die negativ behafteten Seiten, die damit einhergehen könnten, auch ausblenden können. Von daher glaube ich schon mal, dass das auf jeden Fall passen würde. Und ja, Adrian Newey würde weiter mit seinem aktuellen Motorenhersteller zusammenarbeiten, mit Honda. Das wäre sicher ein Punkt, der es ihm einfacher machen würde, weil er wahrscheinlich einfach die Arbeitsweisen und die Kontakte einfach hat und kennt. Was natürlich noch so ein bisschen für mich immer mitschwebt, ist, dass er in den letzten Jahren schon das ein oder andere hochdotierte Angebot für Red Bull ausgeschlagen hat. Von daher bin ich da wirklich gespannt drauf, und es wäre auf jeden Fall ein absoluter Knaller, und ich glaube, dass dann 2026 die Karten wirklich neu gemischt werden wird.
Ich hoffe nicht, dass es passiert, weil ich möchte nicht, dass sich Adrian Newey und Max Verstappen so denn überhaupt dann dieser ganze weitere Komplex dahinter in Kraft tritt, nämlich dass, also ich glaube, dass das Aston Martin Team irgendwann verkauft wird und dass der nächste Hauptanteilseigner beim Aston Martin Team dann auch Saudi-Arabien sein wird, dass man sich nicht von Karren spannen lässt. Und ich sehe das nämlich anders als du. Ich finde, das würde überhaupt nicht passen, Max Verstappen bei Aston Martin. Sehe ich überhaupt nicht. Keine Emotionalität, keine Grundgeschichte, gar nichts. Total emotionslos. Das ganze Team ist für mich eh emotionslos. Und dass Fernando Alonso da fährt, ist, glaube ich, auch das Einzige, was dieses Team rettet so ein bisschen in der Außendarstellung, weil ansonsten wird das Team einem gar nichts geben. Ja? Ja. Muss man wirklich sagen. Also Lance Stroll, der keinen Bock auf nichts hat. Mike Krack, der mit Sicherheit ein toller Teamchef ist, aber eben jetzt auch kein Charakterkopf in dem Sinne ist. Lawrence Stroll kommt ja gar nicht wirklich vor. Also das wäre total unpassend. Würde ich überhaupt nicht fühlen. Klar, wenn die Kohle fließt, dann kann man wahrscheinlich sagen, ja, dann muss er es machen. Aber wenn Verstappen Red Bull verlässt, dann würde ich es mir wünschen, dass er zu Mercedes geht tatsächlich, weil da auch eine Geschichte ist. Da ist eine Geschichte, da ist irgendwie direkt Emotion, wenn man so dran denkt, das macht was mit mir. Also ich fühle es überhaupt nicht.
Okay, ja. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass Verstappen und Newey schon von der Professionalität her zumindest dieses Konstrukt im Hintergrund definitiv nicht in Frage stellen würden, großartig. Und von daher bleibe ich dabei. Ich könnte es mir tatsächlich irgendwo vorstellen. Ich fände es nicht schön, das ist ganz klar, aber vorstellen doch.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, was wir uns nicht mehr vorstellen müssen, sondern was tatsächlich jetzt Realität wurde. Heute am 1. April, kein April-Scherz. Who's your daddy, MotoGP, kann man jetzt fragen, denn der neue Daddy heißt Liberty Media. So, und da klingeln jetzt bei euch natürlich alle Synapsen laut auf. Liberty Media gehört doch auch der Formel 1. Oder die Formel 1 gehört Liberty Media. Ja, ist richtig. Jetzt sind die Formel 1 und die MotoGP unter einem Dach. Wer hätte das gedacht, dass das mal passieren würde? Ich tatsächlich. Mal im Ernst, es gab ja schon immer wieder so kleinere Zeichen, dass man da, glaube ich, schon gerne marketingtechnisch näher zusammenrücken möchte. Ich glaube, auf der Ducati ist ja auch oder war auch ein Formel-1-Logo drauf. Stefano Domenicali hat auch eine große Nähe zum MotoGP gehabt und hat sie auch immer noch. Und es ist so ein Move, der schon fast passieren musste. Weil die Dorna und Liberty Media haben heute bekannt gegeben, dass man ein Paket geschnürt hat, dass Liberty Media 86% der Dorna kauft und 14% weiter im Besitz der Dorna bleiben. Das bedeutet, die MotoGP hat einen Wert von 4,2 Milliarden Euro. Davon ein Equity Value, also ein Wert von 3,5 Milliarden Euro, der quasi aufwiegt, was die MotoGP derzeit schon an einer Plus-Minus-Grenze sozusagen hat. Ja, und das bedeutet, dass die MotoGP jetzt mit Liberty Media natürlich ein neues Dachunternehmen hat, was in Sachen Promotion, in Sachen Marketing, glaube ich, weiterhelfen wird. Weil, ja, ich bin jetzt nicht der größte MotoGP-Fan. Eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber was mich immer interessiert, sind so Verschiebungen auf dem Sportrechtemarkt, aber eben auch auf dem Inhabermarkt. Und das, was mir immer klar war, ist, dass die MotoGP in Sachen Außendarstellung und Marketing noch ein bisschen Luft nach oben hat. Und zwar ein bisschen sehr viel Luft nach oben. Es ist eine herausragende Rennserie, gar keine Frage. Motorradsport ist ein toller Sport. Er ist halt nicht mein Sport. Aber was ich glaube, ist, dass Liberty Media in der Lage sein wird, die ganze Serie und den ganzen Sport nochmal auf ein neues Level zu heben. Und das haben sie mit der Formel 1 schon geschafft. Interessant ist die Bewertung generell, ist ja ungefähr ähnlich zur Formel 1. Ich glaube, die Formel 1 ist für 4 Milliarden damals verkauft worden an Liberty Media von CVC. Und ja, das ist in der Situation, glaube ich, genau das Richtige für die MotoGP. Ihr werdet euch jetzt fragen, so, ja, aber Kevin, was erzählst du von Unsinn? Formel 1 und MotoGP waren doch schon mal zusammen in einem Dachverband, nämlich bei CVC tatsächlich damals, der luxemburgischen Firma, mussten dann allerdings abgegeben werden, also durften vom Kartellrecht nicht beide Serien beinhalten damals, deswegen wurde die MotoGP dann verkauft, jetzt also alles wieder zusammen und man kann davon ausgehen, dass das auch bei den Kartellrechtsbehörden so akzeptiert wird. Ja, was ging durch den Kopf, als du das gelesen hast, Dennis?
Im ersten Moment ein leichter Schock zugegeben, im zweiten Moment aber, boah, das könnte gut werden. Ich habe tatsächlich im Jahr 2022, da waren wir ja auch in Spa, beide Rennserien in dem Jahr besucht. Ich war bei der MotoGP in Assen, ich war bei der Formel 1 in Belgien und es ist einfach ein himmelweiter Unterschied von dem, was draußen drumherum passiert. Ne? Ich war wirklich enttäuscht bei der MotoGP, ich war mit meinem Bruder und meinem Vater da, wir haben uns da tierisch drauf gefreut. Haben natürlich auf der Strecke tolle Action geboten bekommen, keine Frage. Aber das Ganze drumherum, das war sehr fad. Also man hat nicht ein ausgestelltes Motorrad oder so gesehen. Man hatte nicht mal die Möglichkeit, über irgendeine Bühne oder so einen Fahrer nur ansatzweise zu Gesicht zu bekommen. Es war wirklich, da wurde gesagt, so, setz dich auf die Tribüne, guck die Rennen. Da sind ja natürlich auch viele Rennen. Du hast die Motor 3, Motor 2 und die MotoGP. Aber drumherum nichts. Und ich glaube, im Vergleich zu dem, was ich in Belgien erlebt habe, da wird Liberty wirklich was zaubern können und ich glaube wirklich, die MotoGP da aufs nächste Level heben können. Da bin ich eigentlich von überzeugt.
Ja, genau, weil die MotoGP im Grunde genau das noch nicht hatte, nämlich so eine Strahlkraft, die dann auch vom Promoter rausposaunt werden kann. Vielleicht gibt es dann noch sowas wie Drive to Survive für Motorrad. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das würde sicherlich auch so helfen, so Leute wie mich ranzubekommen vielleicht, weil einfach dann durch so eine Dokumentation doch auch eine Verbindung herzustellen ist. Interessant übrigens noch, wer auch geboten hat um die Dorna, muss ich ein bisschen lachen, als ich da heute recherchiert habe. Einerseits natürlich der Katar-Staatsfonds, klar. Und dann TKO. So, TKO sagt euch jetzt vielleicht gar nicht so viel, wenn ihr nicht Fans dieses Genres seid. TKO ist die Oberfirma von der UFC, dem Mixed Martial Arts Unternehmen und der WWE. Also ich hätte es ein bisschen witzig gefunden, wenn der MotoGP plötzlich WWE gehört hätte und es dann ganz verrückte Matchduelle gegeben hätte, vielleicht auf der Strecke.
Ja, aber, oder der Undertaker plötzlich auftaucht in der letzten Runde.
Auf dem schwarzen Motorrad. Auf einer Harley.
Auf dem Motorrad von damals.
Genau. Genau. Läuft dann mit American Badass beim durchs Ziel fahren. Am Ende ist es Liberty Media geworden und ich denke, das ist für alle Seiten der richtige Schritt. Die Dorna, also die MotoGP, wird in Madrid weiter beheimatet sein. Carmelo Ezpeleta bleibt auch weiterhin der CEO. Seit 1994 ist er das ja schon. Also im Grunde bleibt man beim Management-Team. Man übernimmt halt die Rechte für die MotoGP, aber auch für die Moto2, Moto3, die MotoE und die Superbike World Championship und auch die neue Women's Circuit Racing World Championship von der FIM, die eingeführt wurde. Tja, dann das nächste Thema auf der Liste ist ein neues, altes Ding eigentlich, Dennis. Ne? Wir erinnern uns noch an das Curse-System damals in der Formel 1, als ein Fahrer von 2009 bis 2013 auf Knopfdruck ein bisschen mehr Energie freilegen konnte, um ja natürlich am Gegner vorbeizufahren, um gegen einen Gegner zu verteidigen. Ein Push-to-Pass, wenn man so will, in gewisser Weise. Und den könnte es ab 2026 wieder geben, nämlich ein Update des technischen Reglements vom 29. März 2024 brachte hervor, dass es von einem Override-Modus spricht. Was bedeutet dieser Override-Modus? Es gibt einen Artikel in diesem technischen Reglement, dass die Energieabgabe des Hybridsystems für den Bereich bis 345 km/h und dann einen zweiten Abschnitt nennt, eben diesen Override-Mode, für einen zusätzlichen Boost in Anführungsstrichen bis 355 km/h, so schreibt es Formel1.de. Ja, und per Knopfdruck könnten dem Fahrer so noch ein paar mehr PS, ein paar mehr km/h zur Verfügung stehen. Was es allerdings nicht sein soll, ist, dass es irgendwie jetzt blind genutzt werden kann, sondern dass, wenn man diesen Override-Modus nutzt und mehr Energie braucht, an anderer Stelle ein Energiedefizit haben könnte. Aber Details dazu, wie das weiter aussehen soll, sollen dann auch im sportlichen Reglement für 2026 erklärt sein, was bald dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll. Eine Reaktion natürlich ein bisschen auch darauf, weil verschiedene Sachen aus dem Antriebsstrang wegfallen, zum Beispiel dem Wärmeenergierückgewinnungssystem MGUH. Sowas fällt halt raus. Es wird einen höheren Hybridanteil noch geben, 50% elektrisch sein. Ja, da bietet es sich natürlich an, sowas wie Push-to-Pass zu nutzen. Dann, Dennis, würde ich mir aber wünschen, dass der aufklappbare Flügel DRS vielleicht endlich Geschichte ist. Also darauf würde ich mich einlassen.
Ich wollte es gerade sagen, also Push-to-Pass mit DRS, boah, hat mir damals ehrlicherweise schon nicht wirklich gefallen. Ohne DRS wirklich spannend, weil du einfach dieses, jeder hat dieselben Möglichkeiten, es kommt nicht mehr drauf an, du bist nicht mehr der Gelackmeierte, sage ich mal, wenn du vorne fährst, weil hinter dir immer das DRS kriegen und du nicht. Das heißt, es ist gleiche Chance für alle. Und man kann es als cleveren Schachzug in einem Rennen benutzen. Man muss damit haushalten. Ich bin gespannt tatsächlich, wie diese Energieeinteilung sich dann entwickeln wird, weil mir ein bisschen, also ich möchte ungern ehrlicherweise, auch wenn ich da jetzt nicht gegen irgendeine andere Rennserie schießen möchte, ich möchte keine Rennen wie in der Formel E, wo man teilweise das Gefühl hat, die Leute wollen gar nicht führen und halten sich bis zum Schluss zurück. Also ich würde mir schon wirklich, ich sag mal, die offenen Scheuklappen wünschen. Ich glaube aber, damit hat man wirklich einen ganz validen Punkt, wo man wirklich viel mitmachen kann, viel spielen, viel taktieren. Und wenn sie es hinkriegen, das Ganze ohne DRS hinzubekommen, wäre ich da ein richtiger Fan von. Da würde ich voll mitgehen.
Ja, also ich finde, das müsste es dann schon irgendwie auch sein, weil sonst ist es witzlos. Bin ich ganz bei dir, was so den Vergleich zu damals angeht, als dann DRS auch dazu kam. Wir werden das beobachten, werden sehen, wie dann noch weitere Updates dazukommen. Wir haben von Peter Bayer ja auch gehört beim Kanalmitgliederstammtisch von Formel1.de vergangene Woche, dass das Reglement so auch noch nicht 100% festgezurrt ist. Also es sind jetzt erstmal nur Updates, Vorschläge und das wird dann in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich finalisiert werden, damit noch mehr Planungssicherheit für die Teams da ist. Aber dieser Override-Modus soll auf jeden Fall ein Baustein davon sein. Finde ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Baustein. Eure Meinung dazu auch sehr, sehr gerne über unsere Socials oder als Feedback bei Spotify. Was haltet ihr von einem Override-Modus und wie soll das dann noch mit DRS weitergehen oder sollte DRS dann einfach auch für euch ein Ding der Vergangenheit sein? Und ein News-Thema haben wir noch und zwar betrifft das Mercedes. Vergangene Woche, oder ich glaube vor zwei Wochen mittlerweile schon, wurde ja bekannt, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft, der DFB und Adidas ihre Partnerschaft trennen. Das hat für einen Riesenwirbel gesorgt in Deutschland. Wir dann von Nike ersetzt werden ab 2027 und ab 2025 könnten wir die Marke mit den drei Streifen tatsächlich in der Formel 1 sehen, so berichtet das die Daily Mail. Denn Mercedes und Adidas sollen wohl eine Partnerschaft geschlossen haben, die pro Jahr rund 10 Millionen Euro bringt für Mercedes. Jetzt denkt ihr euch erstmal so, hä, 10 Millionen, das klingt doch gar nicht, ist doch gar nicht so viel. So. Aktuell wird Mercedes ausgestattet von Puma, dem größten Adidas-Konkurrenten. Ihr kennt die Geschichte der Familie Dassler ja. Und Tommy Hilfiger. Und diese beiden sind aktuell wohl bei 7 Millionen zusammen. Das heißt, Mercedes würde nochmal 3 Millionen extra bekommen pro Jahr von Adidas. Und damit wäre es auch das erste Mal, dass Adidas in der Formel 1 einen Ausstattervertrag für ein Formel 1-Team hat. Vor einigen Jahren hat Adidas mal Fernando Alonso ausgestattet sozusagen mit Handschuhen zum Beispiel und Schuhen, glaube ich auch, als er bei McLaren noch gefahren ist. Aber sie hatten noch kein Team-Sponsoring. Und das passt auch in eine Diskussion, die ich letztens irgendwann mit Christian oder ich weiß gar nicht mehr, ob wir die auch hatten, Dennis. Wann war Adidas mal in der Formel 1? Weil es gibt so Marken, die sind einfach noch nie in der Formel 1 gewesen. Und ab 2025 könnte sich das ändern. Und das, muss ich sagen, finde ich richtig cool.
Ja, ja, Adidas ist für mich immer so ein Ding. Ich finde, Adidas ist halt extrem darin, seine drei Streifen wirklich damit zu verbinden mit dem, was sie dann am Ende ausrüsten. Gehen wir mal jetzt von der Nationalmannschaft aus, FC Bayern. Also das ist schon ein ganz anderes Kaliber, glaube ich, auch was das Erscheinungsbild angeht. Wie du schon sagst, also ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich hatte auch jetzt eigentlich nur die Alonso-Handschuhe im Kopf. Bis dahin sind die noch gar nicht darin aufgefallen. Mich würde auch echt interessieren, ich habe da sogar mal versucht zu googeln, aber wie so die Absatzzahlen von Formel 1 Merchandise sind, ob die im Endeffekt sogar Adidas daraus einen Plusgewinn macht, weil die mehr Mercedes-T-Shirts verkaufen würden als Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Man hätte ja immerhin einen weltweiten Markt dann, der für die Nationalmannschaft ist ja wahrscheinlich relativ begrenzt. Wäre auf jeden Fall spannend. Ich bin auch dann gespannt, ob sie die drei Streifen dann wirklich einfügen können, weil ich stelle mir das schwer verhandelbar vor mit den vielen Armpatches. Die ja immer so auf den Ärmeln sind. Und was ich noch ganz interessant finde, fiel mir ein, weil du auch gerade sagst, Tommy Hilfiger, war ja mit Lewis Hamilton nach Mercedes gekommen, so gefühlt zumindest. Hätte natürlich auch was, die in Zukunft wieder wie zu Schumacher-Zeiten auf dem Ferrari zu sehen, oder? Ich fand die Außenspiegel mit dem Hilfiger-Logo immer klasse.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch wieder passieren wird, tatsächlich. Weil, wie du schon richtig sagst, dieser Hilfiger-Deal kam vor allem durch Lewis Hamilton, der ja auch dann eine eigene Kollektion dort hatte. Sehr schicke Klamotten, wie ich finde, tatsächlich auch. Und da das jetzt nicht mehr gebraucht ist, so gesehen, und man da die Trennung gesucht hat und Adidas jetzt auch ein neues, großes Unternehmen sucht, um das zu sponsoren und jetzt auch den Weg dann in die Formel 1 suchen möchte, passt das sehr, sehr gut zusammen. Ja, Puma ist ja schon bei Ferrari mit drin zum Beispiel. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass das jetzt so der super große Deal für Mercedes ist. Plus, Puma ist ja auch neuer Ausstatter der Formel 1 selber. Das heißt, man ist da überhaupt nicht mehr exklusiv. Und so hätte man mit Adidas den Exklusivpartner noch nie da gewesen. Da kann man, glaube ich, auch sicher richtig geile Styles entwerfen. Aus dem Originals-Bereich zum Beispiel auch. Limited Editions oder sowas mit Shirts, die man dann kriegen kann. Und Schuhe, die man droppen kann in Verbindung mit Formel 1. Es gab ja auch damals mal bei Adidas eine Partnerschaft mit Goodyear zum Beispiel. Erinnert euch vielleicht noch so Sneaker. Die so Goodyear-Schuhsohlen hatten, die von der Firma, von der ehemaligen Reifenfirma der Formel 1 gemacht worden sind und so. Ja, das sehe ich, Dennis. Also, dass Hilfiger wieder zu Ferrari geht mit Lewis Hamilton zusammen. Und ja, diese drei Streifen auf dem Ärmel, das wäre natürlich geil. Aber da kann man ja mit Sicherheit so Lücken schaffen, wie auf dem Fußballtrikot auch, wo dann quasi dann die ganzen Patches drauf sind von den Ärmelsponsoren, weil das muss dann schon sein, finde ich. Also da müssen dann schon die Classic drei Streifen da auf dem Ärmel sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also ab 2025 soll das dann der Fall sein. Da sind wir auch gespannt darauf, ob es dann in den nächsten Wochen seitens Mercedes eine Verkündung geben wird. Die Daily Mail sagt, dass es so sein soll. Und ja, ich fände es cool. Ich fände es wirklich, wirklich cool, Adidas dann auch mal in der Formel 1 zu sehen als vollwertigen Ausstatter eines Formel 1-Teams. Das war unser News-Überblick. Nach einer kurzen Pause blicken wir auf Sebastian Vettel. Ja, der ist jetzt erstmal primär nicht in der Formel 1 unterwegs, aber warum sein Porsche-Engagement in der Langstrecke, wenn das denn eventuell was wird, ein Indiz dafür sein kann, dass da noch ein bisschen Blut für die Formel 1 ist und wo er landen könnte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, ja, noch nicht ganz mit der Vorschau auf den großen Preis von Japan, sondern noch mit einem zweiten Thema, was primär jetzt nicht Formel 1 ist, aber wieder Formel 1 werden könnte. Und zwar Sebastian Vettel. Der ist im Motorland Aragon vergangene Woche den Porsche 963 Hybrid gefahren, das Hypercar der Porsche Motorsports, und könnte auch schon in dieser Saison, wenn er denn möchte und wenn man zusammenfindet, weil offensichtlich waren die Rundenzeiten richtig, richtig gut bei seinem Langzeittest, bereits in Spa oder aber in Le Mans in einem Porsche in der WEC sitzen. Und da werden natürlich bei Dennis einige Erinnerungen wach an Fernando Alonso in der WEC und bei Toyota damals. Und ich muss tatsächlich sagen, für Fernando Alonso war es ja der Schritt dann auch wieder zurück in die Formel 1. Für Sebastian Vettel könnte er das auch sein. Siehst du Parallelen zwischen Vettel und Alonso in einem potenziellen WEC-Engagement?
Also der Weg, jetzt, wenn Vettel ihn denn wirklich zu Ende geht, wäre schon relativ ähnlich, wenn nicht sogar sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass ein Sebastian Vettel jemand ist, der vielleicht nach den letzten Jahren auch die Liebe zum Motorsport irgendwie wieder entdecken muss. Zumindest für mich als Außenstehender, das ist immer leicht gesagt von außen, ne, hatte es immer so ein bisschen das Gefühl, dass er zumindest in den Aston Martin-Jahren nicht mehr wirklich mit dem Herzblut an die Sache gegangen ist, was er in den Jahren vorher hatte. Und ich weiß auch nicht, inwieweit ihn natürlich die zwei Jahre mit Charles Leclerc da auch geprägt haben. Und ich glaube, dass sowas, so ein Projekt wirklich ein guter Punkt wäre für ihn, wirklich die Liebe erstmal wieder zum Motorsport zu entdecken, wieder was zu machen, zu merken und zu wissen dann auch, brauche ich das? Brauche ich das wirklich, in einem Rennauto zu sitzen, oder ist es jetzt zwar mal ganz schön, aber erfüllt mich nicht mehr so wie früher? Das wird erstmal die erste Frage sein für ihn, glaube ich. Und am Ende des Tages, ich sag mal, den Bogen, den müssen wir gar nicht so weit spannen, von Porsche zu Audi, wäre es natürlich ein kleiner Weg, ne? Das brauchen wir nicht verheimlichen, denke ich. Das wäre natürlich der Schritt, den viele Deutsche sich erhoffen, dass Vettel da vielleicht für das Audi-Team fährt, der sicher marketingtechnisch für Audi auch ein Riesending wäre. Deswegen bin ich gespannt, wie Vettel sich entscheidet. Das ist ja, Porsche hat es ja relativ offen, wie du gerade gesagt hast, kommuniziert. Sie könnten sich das vorstellen. Das dritte Auto ist, soweit ich weiß, auch angemeldet für Le Mans.
Genau.
Und wäre auf jeden Fall für Le Mans, für die WEC, für Porsche und auch für Sebastian Vettel erstmal eine richtig schöne Geschichte. Und dann gilt es natürlich zu sehen, was kann sich daraus entwickeln.
Du verfolgst es ja ein bisschen mehr als ich. Kannst du mir mal so ein bisschen erklären, den Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich auch, warum ein Sebastian Vettel geeignet ist, in der Langstrecke in der WEC zu fahren?
Also ich glaube, als erstes gibt es ja keine zwei Meinungen, dass dieser Mann einfach ein absolut begnadeter Autofahrer ist. Ich glaube, mit seiner Erfahrung, die er hat, auch so Rennen zu lesen, kann er sich gerade in den WEC-Rennen, es ist nun mal sehr schwer, weil du eben mit den langsamen GT-Fahrzeugen zusammen auf der Strecke bist. Das war ja auch das, was Mick Schumacher sehr stark erst lernen musste in Katar und da auch seinen kleinen Fehler dann hatte. Also das ist nochmal was ganz anderes. Ich glaube einfach, dass er das Talent hat, die Power und auch die Strahlkraft. Und ich glaube vor allen Dingen, so wie man ihn als Mensch zumindest von außen wahrnimmt, dass er ein absoluter Teamplayer ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er da mit zwei Teamkollegen zusammen, und darauf kommt es eben an. Es geht jetzt nicht darum, Qualifying Lap für Qualifying Lap zu fahren. Du kannst im Rennen im Endeffekt keine schnellen Runden fahren, weil du immer überrundest, immer im Verkehr bist. Aber darum, Auto abzustimmen, dass es für alle drei passend ist, sich clever durch den Verkehr zu taktieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Sebastian Vettel da Spaß dran haben könnte und auch wirklich gut abschneiden könnte. Und vielleicht dann sogar jetzt auch so ein bisschen auch noch vielleicht ein kleiner Punkt, aber vielleicht auch sich da wieder öfter mal mit Mick an der Rennstrecke zu begegnen, ob ihn das vielleicht auch ein bisschen antreibt und da vielleicht auch Mick wieder helfen zu können, einfach als Freund, jetzt nicht unbedingt, weil er da die Technik besser versteht oder die Autos besser kennt, aber einfach als Freund auch für ihn da zu sein. Ich glaube schon, dass es ein paar Argumente gibt, die ihn und die WEC wirklich zusammenbringen könnten. Und ich wäre wirklich gespannt, ich würde es gern sehen, weil ich glaube, es ist ja dann auch, dass ich für meinen dafür halten, Auch als jemand, der halt immer für Alonso und Fernando Alonso war, immer Fan von ihm war, hat in der Außendarstellung Fernando Alonso diese WEC-Jahre viel weiter gebracht als all die Jahre in der Formel 1. Danach, finde ich, hat man ihm von außen, von den Medien und auch von den Fans viel mehr Respekt entgegengebracht als vorher. Und auch Vettel, das möchte ich da auch so offen und ehrlich sagen, auch in meiner Wahrnehmung, hat in den letzten Jahren in der Formel 1 so ein bisschen den Glanz verloren. Und ich glaube, dass er sich da auch wirklich, wirklich wieder vielleicht viel Respekt und viele Sympathien wieder reinholen könnte mit dem Projekt.
Was man auch deutlich gemerkt hat, ist in den kurzen Videos, die man auf den Porsche Socials gesehen hat, dass die Freude wieder in den Augen ist. Dieses Auto gefahren zu sein, hat dann auch erzählt, natürlich gibt es Unterschiede zu einem Formel-1-Auto, vieles ist für ihn neu zu lernen auch, aber wie du schon richtig sagst, begnadeter Autofahrer, Instinktfahrer, und wenn er sich jetzt dazu entscheiden sollte, dieses Engagement anzunehmen, was natürlich für Porsche und für die 24 Stunden von Le Mans herausragend wäre, wenn man da noch mit Sebastian Vettel aufwarten kann, dann haben wir da, glaube ich, auch aus deutscher Sicht ein Indiz dafür, dass die Langstrecke erstens beliebt ist, dass die Langstrecke auch anspruchsvoll ist und dass die Langstrecke was ist, um sich natürlich auch für die Formel 1 weiter zu bewerben. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, Mick Schumacher fährt ja auch in der WEC bei Alpine und möchte sich natürlich auch über dieses Engagement nochmal in der Formel 1 ins Gespräch bringen. Bei einem Sebastian Vettel, du hast Audi gerade angesprochen. Wie wär's denn mit Mercedes? Also klar, die Wege sind natürlich von Porsche zu Audi wesentlich kleiner als von Porsche zu Mercedes. Aber wenn man so Toto Wolff zeigen kann, dass man es noch drauf hat und dass man noch in der Lage ist, ein bisschen am Rad zu drehen und man sich jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr darauf versteifen möchte, zu sagen, ich möchte unbedingt einen Zweijahresvertrag oder Dreijahresvertrag haben, sondern je nachdem, wie Toto Wolff das jetzt weiter vorangehen möchte, auch mit Hinblick auf Kimi Antonelli, dem man, glaube ich, relativ bald auch eine Perspektive bieten will, vielleicht einen zweiten Fahrer in das Auto gesetzt zu bekommen, neben George Russell, der jetzt sich bereitwilliger vielleicht mit einem Einjahresvertrag zufrieden gibt, weil auch ein Sebastian Vettel zum Beispiel, vielleicht wäre es für ihn sogar noch ein bisschen besser, einen Einjahresvertrag zu haben, weil er so Jahr für Jahr entscheiden kann, wie gerade seine Stimmungslage ist und seine Lust ist, Formel 1 zu fahren. Es wäre natürlich wieder so ein Ding wie damals bei Michael, dass er zu Mercedes kommt und dass er da vielleicht auch nochmal mithilft, das Team in die richtige Richtung zu bringen. Es wäre für die Marke Mercedes, glaube ich, nicht unattraktiv, mit Sebastian Vettel einen Fahrer zu haben, dem man vielleicht auch ein bisschen die eigene Elektromobilitätssparte vorantreiben könnte, vielleicht perspektivisch dann auch das Thema Wasserstoff voranbringen kann, wenn das dann irgendwann mal aufs Tapet kommt und du hast mit Sebastian Vettel einem Unternehmen sozusagen, mit dem du dann auch werben kannst, der dafür auch steht und der ja, ich glaube, auch sehr authentisch sagen kann, wie wichtig ein Wandel in dieser Richtung ist. Und wir haben ab 2026 natürlich auch die E-Fuels in der Formel 1. Und ich denke, auch da macht es sich nicht schlecht, wenn mit Sebastian Vettel einer dabei ist, der natürlich auch durch sein größeres Bewusstsein für diese Themen vielleicht auch in der Lage ist, das Ganze nach außen hin noch ein bisschen besser zu verkaufen. Und wenn Kimi Antonelli dann immer noch nicht bereit ist und erstmal bei Williams bleibt, ihm dann auch die Verlängerung für 2026 zu geben, wenn er denn weiter Lust drauf hat. So er denn überhaupt Lust drauf hat, diese 24 Rennen für Mercedes zu machen. Also, Mercedes ist doch eigentlich der Perfect Fit für Sebastian Vettel, wenn ich so drüber nachdenke.
Ich finde, die Punkte, die du gerade gesagt hast, die haben alle was für sich. Und ich glaube, dass viele äußere Umstände, wie du es gerade gesagt hast, wirklich extrem zu Vettel passen würden. Ich bleibe aber da bei meiner Meinung, die ich auch schon mal in der Telegram-Gruppe vertreten habe. Ich halte Vettel sportlich für ein Risiko für ein Team wie Mercedes. Er ist jetzt ein paar Jahre raus. Er hat für mich in den letzten Jahren nicht den Eindruck gemacht, dass er sich von 0 auf 100 in ein Auto setzen kann und das sofort am Limit fahren kann. Also gerade in der Aston Martin-Zeit habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er sich da doch ein bisschen längeren Anlauf brauchte. Auch allgemein mit den neuen Fahrzeuggenerationen nach dem Hybridreglement schien er nicht mehr so fahren zu können, wie er es vorher gemacht hat. Und da war er über jeden Zweifel erhaben. Daher glaube ich nicht, dass es wirklich sinnvoll wäre, Sebastian Vettel zu holen, weil du hast es gerade angesprochen. Ein Jahr wäre halt so eine Vertragslaufzeit, die ich dann auch für realistisch halten würde. Aber reicht ein Jahr für Sebastian Vettel, um sich da wieder reinzufuchsen und das Team voranzubringen? Ehrlicherweise glaube ich das nicht, auch wenn mich da jetzt wahrscheinlich viele für auspeitschen werden, weil ich weiß immer noch, dass die Sehnsucht nach Sebastian Vettel riesengroß ist. Wir waren ja beide, du in ich als Fan, du als Journalist quasi ja bei dem Red Bull Day am Nürburgring, und was dieser Mann da noch bewegt hat und wirklich dieser Glanz in den Augen der Leute, wenn sie über Sebastian Vettel gesprochen haben, finde ich wirklich atemberaubend, aber für mich wäre es sportlich nicht die richtige Entscheidung. Und wir haben ja vor ein paar Wochen nach dem Saudi-Arabien-Rennen mit Oli Bearman auch darüber gesprochen, gebt der Jugend eine Chance. Und ich bleibe dabei, ich glaube, für die Formel 1 und auch am Ende des Tages vielleicht auch für Mercedes auf der sportlichen Seite wird es mehr Sinn machen, da einen anderen Weg zu gehen. Und jetzt nicht nochmal wirklich wieder aus alter Verbundenheit oder um eine Geschichte neu zu erzählen, oder als Werbe oder den Werbewert davor zu stellen, Sebastian Vettel zu holen. Passt für mich persönlich nicht mehr wirklich rein. Ich glaube tatsächlich, dieses Porsche-Ding in der WEC, das sehe ich viel eher als wirklich ihn noch mal in einem Formel-1-Auto.
Aber ganz ehrlich, was wird denn ein Audi für einen Sinn machen? Das ergibt in deiner Argumentation dann auch wenig Sinn.
Weil
damit hätte er ja bis 2026 noch zu warten. Ja. Das heißt, er wäre noch ein Jahr weiter draußen.
Nein, also klar, es wäre ein nahegelegener Weg nach Audi, ne, weil viele davon reden. Auch da sehe ich es persönlich, aus meiner Sicht halte ich es auch nicht für sinnig. Okay. Man könnte vielleicht argumentieren, da hat er mehr Zeit, weil ich glaube, die Zeit wird Mercedes nicht haben. Nichtsdestotrotz, das, was ich gerade sagte, gilt da genauso für Audi. Also ich halte es für möglich, dass dieser Weg dann gegangen wird, ganz klar, weil viele Argumente, wie du auch sagtest, würden dafür sprechen. Und gerade wenn er sich dann einmal in diesem Volkswagen-Kosmos bewegt, wird es das wahrscheinlich auch wesentlich einfacher machen. Aber generell, wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, glaube ich, die Geschichte Sebastian Vettel und Formel 1 ist auserzählt.
Okay, so meinst du das. Okay. Ich glaube tatsächlich noch nicht, dass es ganz auserzählt ist. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Ich verstehe den Punkt, dass man bei Mercedes keine Zeit hat, aber dann wiederum hat man bei Mercedes die Zeit, weil ich glaube, keiner erwartet von Mercedes jetzt gerade irgendwelche Wunderdinge, sondern man erwartet halt irgendwie eine Entwicklung, die in die richtige Richtung zeigt. Wenn ich jetzt gerade unser Thema von vorhin denke, wenn ich noch Adidas mit reinziehe, dann stellt sich vor, Sebastian Vettel in Adidas, also mein Gott. Ich glaube, es ist noch nicht ganz auserzählt. Was ich mir dann vorstellen kann, ist, je nachdem, wie dieses Le Mans-Thema jetzt läuft und wenn er es denn macht, und ich würde es tierisch feiern, wenn er das machen würde, wenn er sich da jetzt richtig gut schlägt und auf einmal mit diesem dritten Auto ein Contender ist, auf ein starkes Ergebnis, vielleicht sogar auf ein Podium, dann werden einige Teams nochmal interessiert sein an Sebastian Vettel, und dann liegt es natürlich komplett an ihm, ob er das überhaupt will. Ja, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die 24 Rennen, das ist natürlich ein Ausschlusskriterium für ihn, für einen, der gerne viel Zeit mit der Familie verbringen möchte. Und sowas wie Part-Time-Cockpits gibt es halt in der Formel 1 nicht. Ja? Oder dass du halt wie in der IndyCar, keine Ahnung, lässt halt die Ovalrennen aus und fährst halt nur die Stadtkurse. Das geht halt in der Formel 1 so nicht. Ich möchte den Glauben noch nicht ganz daran aufgeben, dass Sebastian Vettel, der in Form ist und der Lust auf Motorsport hat, auch noch Lust auf die Formel 1 hätte. Und wenn, dann sehe ich ihn bei Mercedes, muss ich wirklich sagen. Also wenn, dann bei Mercedes, nicht bei Audi. Es dauert zu lang, bis 2026 ist noch viel Zeit. Bei dem anderen Team sehe ich ihn erst recht nicht, muss ich sagen. Also wenn, dann muss es eins von, also entweder Audi oder Mercedes sein, ja. Red Bull könnte ich mir tatsächlich auch noch vorstellen, dass er es nochmal machen würde bei Red Bull, mit Max Verstappen nochmal zu fahren. Aber ich glaube, der Red Bull, so wie der Red Bull ist, funktioniert nicht mit Sebastian Vettel. Tja. Vielleicht auch nochmal ein eigener Wunsch, ne? Dass ich will, dass er nochmal Formel 1 fährt, wenn ich drüber nachdenke.
Ich hab auch den Glanz in deinen Augen gesehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sepp platzt gerade meine Seifenblase vor mir. Sepp. Ja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall cool, dass sein Test erfolgreich war. Ich habe gerade nochmal geschaut, was man da geschrieben hat. Ich glaube, es waren irgendwie 500 Runden oder so. Keine Ahnung, wie er gefahren ist. Ja, muss ich mal nachgucken hier, warte mal. Porsche, wo haben wir es denn hier?
Während du suchst, noch auch einen Einwand von mir, warum ich ihn auch da mehr in der WEC sehe. Du hast es gerade im Endeffekt selber gesagt, der WEC-Kalender ist für ihn als Familienmensch natürlich deutlich attraktiver. Ne? Mhm. ich glaube, ich nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich glaube, 8 Rennen sind sogar nur, oder? Wäre natürlich für ihn wesentlich charmanter, was das Familiäre angeht und das Private, ne?
118 Runden beziehungsweise 581 Kilometer ist er am 26. März gefahren. Also vergangene Woche Dienstag.
Also Ausdauer hat er noch.
Ausdauer hat er noch. Ja, ja, der sieht auch fit aus, der Vettel. Muss man wirklich sagen. Ja. Haare auch schön. Nee, also ich würde es mir wünschen, dass er erstmal WEC macht, auch mit Mick zusammen. Das würde mir auch gefallen, so als Story nochmal dann da oben drauf. Und dann gucken wir mal, ob es mit ihm in der Formel 1 noch was wird. Aber ich finde, es war zumindest wert, mal hier im Podcast darüber zu sprechen. Das ist uns auch unsere Frage bei Spotify. Könnt ihr euch Sebastian Vettel nochmal in der Formel 1 vorstellen? Einfach mal der Umfrage mitmachen und dann bin ich auf die Ergebnisse nächste Woche gespannt. Die werden wir dann natürlich hier auch für euch mit euch teilen. Und jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über den großen Preis von Japan. Wird Red Bull zurückschlagen oder kann Ferrari nochmal eine nachlegen und zeigen, ja, wir wollen in diesem Jahr wirklich eine Herausforderer für Red Bull Racing sein. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Mann, Michael Schumacher, der fährt das nach Hause. Das letzte Mal die Schikane. Noch zwei Kurven. Noch eine Kurve. Und Michael Schumacher gewinnt nicht nur in Japan, sondern auch den Formel 1 Titel 2000. Sieg auf der ganzen Linie. Michael Schumacher ist Formel 1 Weltmeister. Was für ein Rennen!
Oh, mein Gott, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut, Leute. Oh, oh, ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Boah, Dennis, Japan 2000, Suzuka, Jacques Schulz bei den Kollegen von Premiere damals, Michael Schumachers Zieleinlauf, der erste Weltmeistertitel auf Ferrari für ihn. Give Kirin a big kiss from me. Ich glaube, ein bisschen emotional. Also Japan ist auch wieder eins dieser besonderen Rennen.
Absolut. Japan für mich dieses Jahr viel zu früh. Viel zu früh im Kalender. Für mich gehört das einfach ans Saisonende. Aber einfach ein geiles Rennen, ein Traditionsrennen, eine tolle Strecke und Geschichten en masse, die es da zu erzählen gibt über die Jahre. Wir hatten die Senna-Prost-Geschichten, Schumacher-Häkkinen, Häkkinen Irvine hatten wir auch sogar. Es waren einfach immer irgendwie tolle Duelle. Es lag wirklich auch immer passend für WM-Entscheidungen. Ich glaube, da hat jeder irgendwo auch eine Verbindung mit diesem Rennen. Es ist ja auch so ein Frühaufsteherrennen irgendwo, dann auch so dieses Besondere, ne, wo dann wirklich man früh für aufgestanden ist, man hat den Wecker gestellt. Dann ging es ja da wirklich dann auch meistens um die WM-Entscheidung. Und von daher, Suzuka, da kriege ich, auch wenn ich anders als du ja erzogen wurde und kein Schumacher-Fan war, aber da kriege ich die Gänsepelle, weil ich einfach an diese vielen, vielen Momente denke, die man da schon erlebt hat und die Geschichten, die in Suzuka geschrieben wurden, einfach magisch.
Ja, es ist eine magische Strecke. Es ist auch ein magischer Ort. Es ist Suzuka, Japan. Ich weiß nicht, hast du so Bucketlist-Rennen, wo du sagst, die würdest du gerne mal auf live erleben in deinem Leben? Bei mir ist da Japan. Also meine Top 3 ist da aktuell, also ich glaube, das wird es auch erstmal immer sein, Suzuka, Montreal und Singapur.
Okay, interessant. Also bei mir wäre es tatsächlich an erster Stelle Großbritannien, Silverstone, war ich noch nie. Suzuka wäre auf jeden Fall auch was und tatsächlich Brasilien.
Brasilien, okay.
Ja. Einfach als großer Senna-Fan, das ja, okay. Einmal so diese Stimmung da zu erleben.
Okay.
Ich weiß nicht, aber irgendwie hat mich das Rennen immer fasziniert.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Cool. Was sind eure Bucketlist-Rennen? Gerne mal uns schicken über Social Media. Würde mich sehr interessieren, ob ihr da noch was auf der Liste habt, was ihr euch noch unbedingt erfüllen möchtet. Jetzt möchte sich am Wochenende Ferrari den Traum erfüllen, tatsächlich zu zeigen, ja, wir sind wieder wer. Ja, wir möchten gerne Red Bull herausfordern auf die Formel 1 Weltmeisterschaft 2024. Und so langsam bewegen wir uns auch in einen Raum der Updates. Und da droht uns, ja, muss man ja fast sagen, das große Red Bull Update an diesem Wochenende. Vom Zero Pod ist die Rede, ob es dann ganz so extrem wird, da bin ich selber mal sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, also wenn das jetzt so weitergeht, wie es halt immer so war, wenn Red Bull das Update bringt, so wie letztes Jahr, auf einmal fahren sie wieder allen davon. Das darf natürlich nicht passieren. Als Reaktion darauf hat man bei Ferrari zumindest das Gedankenspiel in den Raum geworfen, das Update, was man erst in Imola geplant hat, schon jetzt zu bringen, um eben dieses Momentum auch zu nutzen, um auch dran zu bleiben. Dennis, ohne Updates geht es natürlich nicht. Wäre es also richtig, von Ferrari deiner Meinung nach das Update jetzt auch schon reinzuschieben für Japan? Oder würdest du sogar eher sagen, bevor man jetzt vielleicht ein Update bringt, was vielleicht gar nicht so sehr auf die Strecke passt, sondern man hat es ja für Imola geplant. Das sind ja immer noch sehr viele Wochen bis nach Imola. Also Imola ist tatsächlich erst Mitte Mai. Ja? Am 19. Mai wird da gefahren. Dazwischen hat man eben Japan, China und Miami noch. Dass man damit vielleicht lieber warten sollte? Oder denkst du, es ist genau das Richtige, um zu zeigen auch, ja, wir wollen in diesem Jahr was erreichen und wenn einer, dann wir?
Tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sehe ich da doch ein Risiko drin, zu sagen, wir ziehen jetzt was vor, was vielleicht zu Teilen noch nicht so in, wir hatten das Thema ja letzte Woche, noch nicht genug Ersatzteile produziert sind, vielleicht auch noch gar nicht ausgereift in der Simulation eben für andere Rennstrecken. Andererseits wäre es natürlich auch ein Statement zu zeigen, wir lassen uns hier nicht kampflos, wir gehen hier nicht kampflos unter, wir wollen den Kampf mit Red Bull. Und ich glaube, eigentlich ist das auch der Anspruch von Ferrari, zu sagen, wir wollen um die Weltmeisterschaft kämpfen. Von daher, ja, zwiegespalten, aber im Sinne des Racing, let's do it. Wenn es zündet, wäre ja super, ne? Also ich glaube, viele hatten mit dem Australien-Rennen wieder sehr viel Spaß, weil einfach mal vorne was anderes passiert ist. Und wenn wir das noch hätten mit Max Verstappen und vielleicht dann auch noch ein paar tolle Zweikämpfe zwischen Red Bull und Ferrari, glaube ich, ist uns allen geholfen. Und wenn Ferrari das auf die Strecke bringt, super. Habe aber, wie gerade eingangs gesagt, noch das ein oder andere Fragezeichen. Was könnte da aber rausfolgen?
Glaubst du denn, dass man Angst haben muss vor dem Red Bull Update? Also, dieser Zero-Pod schwebt so ein bisschen über uns, ja, weil wir einfach nicht wissen, ob sie das jetzt wirklich durchziehen. Also, ob Adrian Newey genau diese Idee von Mercedes jetzt auch noch umsetzt, nachdem man ja schon Teile der Schulterkonstruktion sozusagen am RB20 so ein bisschen von Mercedes übernommen hat, ob das jetzt auch noch folgt. Und wenn man dann weiß, ja, okay, man hat den Unterboden unter Kontrolle, das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg gewesen, erst den Unterboden unter Kontrolle zu bekommen und dann die Seitenkästen anzupassen, weil die Grundidee vom Zero-Pod ist einfach grenzgenial, dass wenn sie dieses Update jetzt bringen und das funktioniert, dass sie der Konkurrenz wieder hoffnungslos davonfahren?
Ja, ich glaube, die Gefahr besteht bei Red Bull durchaus. Vor ein paar Wochen hatten wir das Thema ja auch mal, als es schon mal in der Saisonvorschau um den Zero-Pod ging, und da hattest du was sehr Gutes gesagt. Adrian Newey, wenn er den Zero-Pod baut, der baut den vernünftig. Und ich glaube, je nachdem, was jetzt uns da wirklich erwartet, wenn die Hüllen fallen von dem Auto, kann ich mir schon vorstellen, dass Red Bull damit wieder einen sehr, sehr großen Schritt machen wird. Und die Befürchtung, dass es dann wieder so weitergeht, wie es die ersten Rennen der Saison gelaufen ist, ist natürlich groß. Von daher bin ich auch tatsächlich gespannt, wie Ferrari da weiterentwickelt. Aber um auf Red Bull zurückzukommen, ich glaube, ein Red Bull-Update ist immer brandgefährlich für die Konkurrenz. Und ich glaube auch, dass viele andere im Fahrerlager da ganz genau mit den besten Kameras anreisen werden, um das genau abzufotografieren und zu gucken, was Adrian Newey und sein Team sich da haben wieder einfallen lassen. Bist du? Was glaubst du? Wird es wirklich der komplette Zero-Pod oder was ist so dein Gefühl?
Also ich traue es ihm zu, ehrlicherweise. Ich sehe keinen Grund, warum er das nicht selber wirklich versuchen sollte, weil ich bleibe auch der Meinung, dass nicht alles von dem, was Mike Elliott gemacht hat, kompletter Humbug war bei Mercedes. Das Problem ist halt, dass wenn du den Unterboden nicht verstehst, du kannst nicht mit den Seitenkästen anfangen. Und da hat Adrian Newey, da hat Red Bull einfach alles richtig gemacht, richtig herumgemacht. Und dann kannst du natürlich probieren, wenn du die alte Spec dann aber auch sowieso dabei hast und dann wieder umbauen kannst, ja mei, dann machst du es halt, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da am Freitag plötzlich das ganz aggressive Zero-Pod-Auto plötzlich da stehen haben und dass sie das zumindest mal testen werden, um zu gucken, ob das auf der Strecke auch funktioniert. Das Ding ist mit dem Wetter jetzt an diesem Wochenende, ich muss sagen, Wetter Suzuka, ich glaube, die Regenwahrscheinlichkeit ist relativ hoch am Wochenende. Ja, in der Tat, also Freitag, Samstag, Sonntag ordentlich bewölkt und eben auch mit erhöhter Niederschlagswahrscheinlichkeit, ob es dann wirklich regnet, das sei mal dahingestellt. Fände ich es nur mutig, und das war meine Frage, die ich dann an dich stellen wollte als nächste. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe, ob Suzuka das richtige Rennen ist dafür, dieses erste große Update zu bringen diese Saison. Also ob das genau die Strecke ist, wenn man jetzt danach China und Miami hat, oder ob man dann vielleicht dann auch noch hätte warten sollen bis Imola, ob man da vielleicht ein bisschen zu früh dran ist bei Red Bull, weil man es ja auch eigentlich gar nicht sein muss. Also es gibt jetzt gar keinen Grund gerade, so ganz aggressiv das Update zu fahren, weil man immer noch einen relativ komfortablen Vorsprung hat, meiner Meinung nach. Man sollte das jetzt nicht irgendwie überbewerten, was da in Australien passiert ist, dass da jetzt irgendwie die Wachablösung ansteht oder so. Das hat mich am meisten überrascht, muss ich sagen.
Boah, guter Punkt. Ja, prinzipiell für so ein großes Update schon recht früh in der Saison, da gebe ich dir recht. Andererseits, ich glaube, man ist bei Red Bull wirklich so sicher, dass man das guten Gewissens bringen wird. Also ich glaube einfach, die schweben momentan auf einer Erfolgswelle, und klar, Australien war jetzt gefühlt so ein Dämpfer, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn es einer machen kann, wenn einer das Risiko, was damit auch verbunden ist, eingehen kann, dann ist es Red Bull, weil was haben sie zu verlieren? Wenn es jetzt nicht zündet, hat man die alte Spec noch, die ist wahrscheinlich auch noch, oder nicht wahrscheinlich, sondern die ist ja noch sehr, sehr konkurrenzfähig. Und wenn es wirklich zündet, dann hat man sich vielleicht sogar bis Ende 25 schon mal an der Spitze festgesetzt. Also, aber ja, Zeitpunkt ist natürlich, gerade wenn wir jetzt von so einem großen Update und einem Update ausgehen, dass natürlich das komplette Fahrzeug zu teilen auch auf den Kopf stellt. Vielleicht wäre jetzt eine Idee von mir, Kevin, ich weiß nicht, halsbrecherisch du sie siehst, vielleicht doch noch eine Nachwehe des Budget-Cap-Verstoßes, also dass man vielleicht das eigentlich schon gerne zu Saisonbeginn gehabt hätte, aber das aus den Gründen nicht rechtzeitig fertig bekommen hat als lange Nachwehe, oder glaubst du, das ist schon so geplant von Red Bull?
Gute Frage. Beides denkbar. Beides denkbar. Da sie aber trotzdem dieses relativ große Update, ich sage jetzt wieder mal im Schulterbereich, vorgenommen haben, sieht es schon so aus, als ob das auch Teil des Plans ist, das genau so einzuführen, um das Fahrverhalten des Red Bulls quasi immer weiter anzupassen an einen sogenannten Zero-Pod, dass man im Grunde genommen die obere Silhouette des Mercedes auch noch mit ranzieht, weil er natürlich auch wichtig ist, also das Gesamtpaket, bis man dann an die Seitenkästen geht, im Grunde anzupassen. Ich kann mir nicht vorstellen, also dass da noch groß Nachwehen sind von der Bestrafung. Also klar, kann sein, aber die konnten ja schon so früh vergangenes Jahr wieder anfangen, am neuen Auto zu bauen. Da war diese Strafe ja auch schon halb abgesessen. Vielleicht, ja, okay, also gar nicht mal vielleicht dann doch im Simulator. Ich glaube, vielleicht da könnte es gewesen sein, oder im Windkanal, dass man da vielleicht noch ein bisschen abwarten musste, wie die Datenlage da so ist für ein eventuelles Seitenkasten-Update. Am Ende kommt es auch gar nicht. Ja, die blöffen. Bringen es gar nicht. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja, möglich, dass es im CFD oder im Windkanal durch die weniger Zeit, die sie hatten, natürlich da gerade bei diesem sehr neuralgischen Punkt, dass man lieber auf Nummer sicher gehen wollte und dann gesagt hat, okay, dann bringen wir das Update eben innerhalb der Saison, aber relativ früh, so im ersten Saisondrittel.
Ja, wie gesagt, ne? Also war jetzt so ein Gedankengang, der mir während des Redens in den Kopf wollte, deswegen hatte ich mich dann auch so ein bisschen verhaspelt.
Das ist kein Problem, nö, das passt ja.
Aber wie gesagt, das fiel mir dann noch ein, wäre vielleicht auch eine Erklärung dafür.
Frage ist dann dahinter noch, ne? McLaren, Aston Martin und Mercedes, die da um die Position hinter Red Bull und Ferrari aktuell balgen. Da scheint es ja so zu sein, dass McLaren da derzeit einen Vorteil hat. Könntest du dir vorstellen, dass Mercedes oder Aston Martin da in Japan vorbeikommen? Also auch da wissen wir natürlich jetzt nicht, wie die Update-Lage da ist, wenn man da das erste Update zieht, ob das vielleicht auch schon in Japan sein wird. Aber das Momentum bei McLaren ist ja so gut eigentlich, dass ja, es da auch sehr schwer wird, finde ich, für Mercedes und Aston da vorbeizurücken, auch am Wochenende.
Ja, ich glaube es nicht. Wenn ich auch jetzt das Rennen 2023 vor Augen habe, wo McLaren ja, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, Zweiter und Dritter wurde, glaube ich schon, dass McLaren da für die beiden nicht einholbar wird. Und ja, Mercedes, was ich gerade noch auch einwerfen wollte, wäre natürlich für Mercedes auch nochmal eine schallende Ohrfeige, wenn Red Bull jetzt mit deren Konzept auf einmal alle Bäume ausreißt in der Formel 1. Wäre, glaube ich, nochmal so ein kleiner Dämpfer für sie. Und ja, nee, also ich glaube schon, dass die Konstellation McLaren vorne sein wird. Inwieweit sie eine Chance haben, mit Ferrari mitzuhalten, habe ich kurz drüber nachgedacht wegen dem starken letztjährigen Rennen, aber irgendwo sind die Karten ja doch auch relativ neu gemischt, zumindest was die Abstände angeht. Und dahinter sehe ich persönlich einen Alonso als Einzelfahrer für Aston und dann die beiden Mercedes.
Okay. Und dann sind wir auch ein bisschen, also ich würde dir zustimmen.
Okay.
Das ist auch mein Gedankengang, dass McLaren letztes Jahr halt wirklich sehr stark war und ich glaube, das auch konservieren kann für dieses Wochenende. Dann, wie gesagt, Alonso, mal gucken, wie weit es für ihn dann gehen kann. Und die Mercedes sind derzeit so mit sich selbst am Kämpfen. Da weiß ich auch nicht, ob Suzuka die Strecke ist, in der du das Selbstbewusstsein zurückholen kannst, wenn du es gerade nicht so sehr hast. Sie
Und letztes
mögen,
Jahr,
ja.
Entschuldigung,
Nee, mach.
nee, ich sag, letztes Jahr haben sie auch genau da doch zwei, drei enge Fights gehabt, die beiden, ne? Hamilton und Russell.
Ja. Dann noch ein bisschen weiter hinten, dieser Kampf um den letzten Punkt sozusagen. Die Racing Bulls da derzeit auch im Aufwind tatsächlich gegen Haas im Duell so ein bisschen. Yuki Tsunoda, der sein Heim-Grand Prix haben wird. Ayako Matsu, der Haas-Teamchef, der zum ersten Mal als Teamchef auch dann am Kommandostand sitzen wird bei seinem Heimrennen. Ja, gerade so dieses Duell zwischen Tsunoda und Ricciardo definitiv interessant, weil wir auch von Peter Bayer gehört haben im Formel 1.de Kanalmitgliederstammtisch, dass eben der Fahrstil Ricciardos ein besonderer ist und man da ihm noch Mittel und Wege geben muss, dass es im WeCup 01 besser läuft für ihn. Tsunoda auf einem absoluten Hoch derzeit, der möchte natürlich genau an diesem Momentum weiterschrauben und beim Heimrennen würde das besonders gut kommen und bei Haas ist halt, glaube ich, auch noch die Frage, wie lange hält dieses sehr, sehr positive Momentum? Ihr merkt, es ist eine Phase des Momentums, gerade so dieser Saisonstart in der Formel 1. Je mehr du da aufziehen kannst, desto besser ist es für dich, auch gerade in den ersten Rennen die wichtigen Punkte zu sammeln. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, die die Strecke in Suzuka sehr, sehr gern haben und die da auch sehr gut drauf performen, dürften die beiden Teams sein, meiner Meinung nach, die genau diesen letzten Punkt unter sich ausmachen. Also ich glaube tatsächlich, dass Williams, Sauber und Alpine auch an diesem Wochenende keine Rolle in Sachen Punkte spielen.
Ja, würde ich mitgehen. Also zum Thema Haas, ich würde jetzt aus der Vergangenheit einfach mitnehmen, wahrscheinlich hält das Momentum so lange, bis die ersten Updates bei den Gegnern kommen. Und ja, Tsunoda ist natürlich, war das birgt Potenzial für ein tolles Heimrennen. Einerseits, also für Punkte top motiviert. Bei ihm aber auch irgendwo birgt es auch wieder Potenzial für ein absolutes Mistrennen. Vielleicht, weil er einfach zu sehr verbissen ist, zu sehr dieses Heimrennen eben erleben will und da Punkte holen will. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Yuki Tsunoda vielleicht für mich auch eins der interessantesten Geschichten an diesem Wochenende.
Ja, weil man auch immer so, ich meine, sie haben ja alle jetzt dementiert, dass es dieses Ultimatum nicht gibt für Daniel Ricciardo, aber tatsächlich sieht es für den Australier nicht gut aus, wenn Tsunoda ihn jetzt Woche für Woche irgendwie sehr, sehr aggressiv bügelt. Und auch an diesem Wochenende wird vielleicht der Fokus noch ein bisschen mehr auf Tsunoda sein durch das Heimrennen. Da wäre es für Daniel Ricciardo, der ja erneut bei seinem Heimrennen in Australien nicht so performt hat, wie er sich das selber gewünscht hat, vielleicht sogar eine perfekte Möglichkeit, da nochmal zurückzuschlagen und zu sagen, nee, mit mir geht das so nicht. Ich habe meine Ziele und die gehen über das hinaus, was Yuki Tsunoda leistet und bietet. Und ja, gerade schon angesprochen, Williams Sauber und Alpine Williams soll wieder mit zwei Chassis da sein. Ja, kein drittes, immer noch nicht, aber immerhin darf Logan Sargeant wieder mitfahren. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Reaktion vom US-Amerikaner. Mein Wunsch wäre es, dass er Albon schlägt. Ich glaube, dieser Wunsch wird mir nicht erfüllt, aber ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn er jetzt irgendwie, wenn es jetzt Klick macht und er sagt, fuck it, komm, ich drücke jetzt richtig einen durch. Aber Ich glaube, das wird nicht passieren. Bei Sauber können wir nur hoffen, dass endlich das Update der Schlagschrauber kommt oder das, was da immer klemmt und hakt, dass man es bei den Boxenstops besser hinbekommt. Man selber ist ja sehr optimistisch, was das eigene Auto angeht. Ich weiß nicht, wo sie es hernehmen persönlich. Also das Auto ist halt dann doch immer noch sehr weit weg von der Musik. Ja, und Alpine, aktuell letzter in der Konstrukteurswertung. Da kann man eigentlich auch nur darauf hoffen, dass die Fahrer viele Geschenke von den Fans bekommen, damit sie wenigstens mit etwas Lächeln aus Japan zurückfahren.
Ja, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ich bin vorhin irgendwo in meinem Instagram-Feed über was gestolpert, was das Thema Sauber angeht. Ich weiß nicht, ob es ein April-Scherz war, aber da stand irgendwas von, wir erwarten jetzt doch langsam in den Rennen die Punkte.
Und, du, das denken die so, das ist das Ding. Ne? Ich erinnere mich an Bottas, der in Saudi-Arabien sagt, ja, heute kann es noch in die Punkte gehen. Also für die ist vielleicht immer 1. April, ich weiß es nicht.
Kevin, in Saudi-Arabien können auch mal 3-4 Autos in der Massenkarambolage gut und gerne darauf gehen. Ne? Also unrealistisch war das nicht.
Stimmt,
aber,
ja.
Aber nee, also die drei Teams, da sehe ich auch ich weiß auch nicht, inwieweit, wann jetzt, um kurz mal den Bogen zu meinem Lieblingsteam zu spannen, wann Alpine jetzt den McLaren-Weg anfangen möchte mit den Updates. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, Sauber, also da muss erstmal was schon in der Box passieren mit dem Schlagstrauber. Das hört sich jetzt so banal an, aber das ist ja so ein einfacher Punkt und du verschenkst so viel Zeit, ne? Und ich glaube nicht, dass sie so oft hinter Alpine gelandet wären, wie sie sind, wenn sie frei gefahren wären. Ne? Also da haben sie sich auch selber schon so ein bisschen was geraubt. Von daher glaube ich auch, dass da hinten nicht viel anders gehen wird. Bin ich eigentlich überzeugt von.
Wir werden es beobachten, ihr könnt das natürlich auch tun und zwar wieder zu nachtschlafenden, morgens früh aufstehenden Zeiten. Das erste freie Training am Freitag um 4:30 am Morgen, das zweite freie Training um 8 Uhr, gleich ist dann auch am Samstag nochmal 4:30 das dritte freie Training und 8 Uhr das Qualifying. Das Rennen am Sonntag um 7 Uhr morgens zu feinster japanischen Sendezeit. Ja, und da sind wir natürlich wie immer auch ganz nah dabei bei den YouTube-Streams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und auch bei der Watch-Party auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de mit Kevin Herrmann und mir. Der kleine, aber feine Alternativkommentar zur Formel 1 in Japan. Twitch übrigens auch ein gutes Stichwort. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut mal auf twitch.tv/Kevin-Scheuren rein. Da geht es auch gut ab. Könnt ihr ja gerne mal folgen.
Also da möchte ich kurz sagen, und das sage ich wirklich aus tiefstem Herzen, guck da rein. Ne? Also das sind wirklich tolle Streams und für jeden ist, glaube ich, was dabei. Von Fußball bis Formel 1 zum Wrestling. Musik. Da möchte ich jetzt auch wirklich die Gelegenheit nutzen und mal aus meinem Herzen aus eine ganz große Werbung aussprechen.
Ja, jeden Dienstag um 20.30 Uhr könnt ihr mir da ein bisschen Gesellschaft leisten. Aber ansonsten auch uns gerne auf den Social-Media-Kanälen unserer eigenen Hausmarke Starting Grid folgen oder eben uns persönlich, auch Dennis und mir. Alle Kanäle findet ihr auf dem Instagram-Channel von Starting Grid. Gerne mal machen und gerne mittippen bei unserem Kick-Tipp-Spiel. Das läuft natürlich. Aber auch bei F1 Fantasy. Also wenn ihr in der Liga seid, dann am besten jetzt schon euer Team aufstellen. Und wir tippen das Ganze natürlich auch. Die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest und Letzter. Und wir bleiben erstmal noch dabei, dass Red Bull und dann eher Best of the Rest schon ist. Bis sich Ferrari da festgesetzt hat, dann wird sich das in den nächsten Wochen auch fluide ändern.
Da bin ich gespannt.
Dennis, was tippst du?
Ja. Also, die Pole Position, ich bleibe einfach dabei, Charles Leclerc. Den Rennsieg wird dann aber Max Verstappen einfahren vor Charles Leclerc. Und jetzt muss ich überlegen, macht Perez quasi sein Recovery-Rennen für sein absolut fatales letztes Jahr? Ja, komm, Perez auf 3.
Okay.
Damit wäre Ferrari ja Best of the Rest.
Ja.
Und dann muss ich noch den letzten tippen, ne?
Ja.
Pierre Gasly.
Ui, er bleibt bei Alpine. Dann sage ich Pole Position, Max Verstappen, Rennsieg, Max Verstappen. Zweiter Carlos Sainz, dritter Charles Leclerc. Das heißt, Ferrari wird Best of the Rest sein, weil Perez ausscheidet. Und letzter gewetteter Fahrer wird Alexander Albon sein, weil Logan Sargeant ihn schlägt an diesem Wochenende. So. Das muss passieren.
In der Boxengasse oder auf der Strecke?
Keine Ahnung.
Irgendwo. Mit einem zugeschwollenen blauen Auge kann er das Rennen nicht antreten und wird letzter.
Irgendwo. Gerstenkorn oder so. Ich weiß es nicht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Eure Tipps gerne an uns schreiben, in die Kommentare auf den sozialen Netzwerken. Und ja, das war's mit der kleinen, feinen Ausgabe Starting Grid in dieser Woche. Wir hoffen, ihr hattet schöne Osterfeiertage. Verbringt jetzt eine schöne Woche, bis es dann losgeht mit dem Rennwochenende in Suzuka in Japan. Lieber Dennis, vielen Dank für das schöne Gespräch heute.
Ja, der Dank geht nur zurück und liebe Grüße und viel Spaß mit der Ausgabe.
Und wenn ihr wollt, abonniert uns gerne da, wo es Podcasts gibt. Lasst eine Rezension da, da wo es geht. Eine positive, eine negative. Alles ist willkommen. Wir lesen alles und nehmen alles gerne auf und versuchen uns dann Woche für Woche zu verbessern. Und in diesem Sinne, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.